Herzlich willkommen bei dem wöchentlichen Podcast Heilpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Hier geht es um Heilpflanzen und was sie für dich tun können. Dies ist ein Podcast von und mit Jens Lehmann. Jens ist seit über 25 Jahren Heilpraktiker und teilt in diesem Podcast sein Wissen mit dir.
Also die Folge reiht sich ein in die Kategorie der Themen, die uns ja eigentlich tagtäglich begleiten, und zwar nämlich der Bewegungsarmut und der daraus resultierenden Probleme, die wir da uns selbst mit bereiten. Denn wenn wir uns nämlich viel bewegen, haben wir ja viel, viel weniger Beschwerden und sind auch entsprechend weniger anfällig für Krankheiten. Also wenn man jetzt viel Fahrrad fährt, zum Beispiel in der Stadt oder auch auf dem Land, ist man viel beweglicher und hat nicht die ganze Zeit über eine sitzende Position inne, denn wir sind ja eigentlich Wesen, die fürs Rennen gemacht sind oder für jedenfalls Bewegung, nicht Rennen, kommt immer darauf an, aber auf alle Fälle sind wir bewegungsnaturelle und nicht sitzungsgebundene Wesen, die halt so und so viel am Computer sitzen oder auf Stühlen verbringen. Und diese sitzende Tätigkeit ist auch natürlich dann dafür verantwortlich, dass wir Krankheiten entwickeln über Jahre, Jahrzehnte hinweg. Und dann kommt jetzt der charmante Übergang in das Thema, was wir uns heute vorgenommen haben. Und zwar wollten wir uns heute dem asiatischen Bewegungselement Tai Chi Chuan widmen. Und das ist eine ganz spannende Art und Weise, sich zu bewegen. Erstmal ist das eine Bewegungsart und zeitgleich ist aber auch eine Art Philosophie, die damit da verbunden ist. Und ich versuche mal so einen kurzen Abriss geschichtlicher Art hinzukriegen. Ich habe das lange trainiert, auch in Berlin, auch in verschiedenen Schulen oder vor allen Dingen erstmal in einer bestimmten Art und Weise und Richtung, aber das erkläre ich gleich später noch. Also ist meistens ja eine Art Abkürzung, die man so benutzt, Tai Chi. Tai Chi ist nur das Prinzip oder das philosophische Grundgerüst, was damit verbunden ist. Das meint eben das typische Tai Chi-Zeichen, was wir so kennen, ist dieses Yin- und Yang-Zeichen, also schwarzer Kreis eine Hälfte, andere Hälfte weiß, und in der Mitte ist ein schwarzer Punkt, von der weißen Hälfte und von der schwarzen Hälfte ist ein weißer Punkt. Ich hoffe, ihr wisst, was damit gemeint ist. Und das ist ein philosophisches Konzept, und das Tai Chi Chuan ist eine Bewegungslehre, die sich dem philosophischen Konzept einerseits anlehnt und gleichzeitig aber auch, ja, ich sag mal so, das in die Alltagstauglichkeit überführt. Philosophische Konzepte sind ja im Prinzip nur so viel wert, wie dann auch damit in alltäglichen Zusammenhängen gut jongliert werden kann. Ganz zurück ist Tai Chi Chuan eine Art Zusammenschluss aus Qigong-Übungen und diesem philosophischen Konzept. Es gibt eine Gründerfamilie, natürlich wie bei vielen Dingen gibt es verschiedene Orte, wo das entstanden sein soll. Das herkömmliche Tai Chi Chuan, was wir so im Laufe unseres Lebens kennenlernen, ist meistens eine Abwandlung der ursprünglichen Lehre und in verschiedenen Stilen vorliegend. Hier sagt man, dass es der Yang-Stil ist, der starke Verbreitung gefunden hat. Ein Stil, der sich auch sehr ästhetisch darstellt, der sehr fließende Übergänge und Bewegungen ausführt und wenn man es eben längere Zeit übt, natürlich auch entsprechend hübsch aussieht. Dieser Stil ist aber aus einem älteren Stil entstanden, nämlich der Shen-Stil. Das ist die Ursprungsfamilie, hieß dann Shen, ist ja wie öfter das eben in den chinesischen Traditionen immer so ist, dass der Ursprung oder der Ursprungsort gerne eben für dann die Bezeichnung der gesamten Sache genommen wird. Also die Shen-Familie hat eine lange Tradition und auch einen langen Stammbaum, den ich mal auswendig lernen musste, vorzuweisen, woraus hervorgeht, dass der Yang-Stil auch aus dem Shen-Stil hervorgegangen ist. Und der Shen-Stil begann eben so man sagt eigentlich so mit 1374, da siedelte ein Vertreter dieser Familie in einem kleinen Dorf, und von da aus gab es immer wieder in der Familientradition die Art und Weise, dieses System weiterzugeben. Genau, das, also Tai Chi ist auch eher eine jahrhunderteweise über Familienzusammenhänge weitergegeben wurde. Also nur der engste Kreis der Familie wurde zugelassen. Und so wie wir das heute erleben, war das lange Jahrhunderte überhaupt nicht, dass hier jeder an der Volkshochschule diese Art von Bewegung lernen darf. Das gab es früher nicht. Das war eben ein Familiengeheimnis und das wurde bewahrt und behütet und Abtrünnige wurden auch mit dem Tode bestraft. Die Urform, die wir dann so als Tai Chi Chuan wahrnehmen oder kennen, entwickelte sich so um die 1770 bis 1850 so. Da wurde nach Geschichtsmeinung ein General, ein früherer General, hin arbeitslos und war eben den Kampf gewöhnt und er entwickelte dann eben aus dieser Art von Kampfübung, um sich fit zu halten, eine Urform heraus und hat dazu auch noch Qigong-Übung einsprießen lassen. Und seither gibt es halt diesen Begriff Langboxen, Schattenboxen oder eben einfach Tai Chi Chuan. Das ist ein System, was sozusagen durch Langsamkeit erstmal besticht. Das ist aber nur die Trainingsmethode. Nachher, wenn man das eben als Kampfkunst bezeichnet, ist es schon eher so, dass man natürlich schnelle und explosionsartige Bewegungen auf Grundlage dieser langsamen Technik, die man Jahr ein, Jahr aus trainiert, hervorbringen kann. Wir sehen nur im Park die Leute, die sich langsam bewegen und die üben halt ihr ganzes Leben hindurch. Das ist überhaupt eine Übungssache, die man wirklich lange also voranbringen sollte oder die auf lange Sicht halt gesehen angelegt ist. Also nicht heute habt ihr einen Kurs besucht und morgen könnt ihr gleich damit kämpfen. Das ist ein bisschen anders in diesem System, weil es geht da um innere Verknüpfungen, energetische Verknüpfungen und wie das alles zusammenhängt, mache ich dann später an einer anderen Stelle nochmal weiter. Ich will noch kurz an diesem Stammbaum weiterarbeiten. Also es gab dann einen Bediensteten, das hört sich mal so doof an, einen Diener, wie sagt man, einen Mitarbeiter aus dem Hause von Shen, von dem also die Urform halt kreiert hat. Und der hat halt aus der Ferne die trainierenden Familienmitglieder beobachtet und hat die Sachen halt nachempfunden und nachgemacht, ohne selbst persönlichen Unterricht genommen zu haben. Und das ist der Mensch, der das dann auch sehr bekannt gemacht hat, auch in der westlichen Welt, nämlich der Yang Luhan. Nach dem wurde dann halt der Yang-Stil benannt. Und das ist der Stil, den wir halt viel an den Volkshochschulen finden. Dieser Stil würde im energetischen System natürlich als Lehrerstil bezeichnet, nicht mit Doppel-E, sondern mit EH in der Mitte, weil ja eben sozusagen die Formen von außen hin zwar sichtbar trainiert, aber die energetischen Sachen, zu denen bedarf es ja viel Übung bzw. auch Anleitung und Verständnis, die hat er halt letzten Endes erstmal nicht mitbekommen. Was nicht heißt, dass er nicht, dass er schlecht ist, sondern es ist einfach ein bisschen unvollständigeres System. Und das Vollständigere wäre dann eben das Shen-System. Aus dem Yang-System heraus sind nochmal andere Stile geboren worden. Wir haben dann ein bisschen später den Sun-Stil entwickelt, gesehen. Dann gab es aus dem, es gibt noch einen Wu-Stil und einen Joben-Stil. Also das sind verschiedene Menschen, die sich dann damit mehr auseinandergesetzt haben und ihre eigenen Stile auch gebaut haben. Ursächlich oder ursprünglich war es aber eben diese Familie Shen, die das insbesondere eben ab dem 17. Jahrhundert heraus halt immer weiter verfeinert hat. Der heutige Vertreter der Familie ist Shen Xiaowang, das ist der Hauptvertreter. Natürlich gibt es viele, viele Meister, die dieses System beherrschen, aber es gibt halt nicht sehr viele Hauptvertreter und einer davon ist eben der Shen Xiaowang. Bei dem hatte ich auch längere Zeit Unterricht. Er reiste viel in der Welt umher, auch in Europa und Deutschland sowieso. Und dort konnte man, wenn man ein bisschen Glück hatte, immer mal Unterricht nehmen in größeren Gruppen. Und das ist mir gelungen. Also ich beschäftige mich mit dieser Art von Bewegungslehre auch schon über 20 Jahre. Und ein Mensch, ihr werdet vielleicht denken, ja, es ist schon ein bisschen länger oder sehr lange, aber das ist gemessen an dieser Art von Tiefe, die es dort zu entdecken gibt, natürlich einen sehr geringeren, ein geringer Übungszeitrahmen, denn der heutige Hauptvertreter, der Shen Xiao Wang, der ist jetzt Mitte 70 und ich könnte mal wetten, dass er mindestens mit 5, 6 Jahren auch angefangen hat. Also der macht diese Bewegung also schon locker 70 Jahre und das sieht man halt auch. Also diese Art von fließenden Bewegungen, die halt auch in dem Shen-Stil-Modus möglich sind, die hat er drauf und man denkt immer das ganze Zeit, die ganze Zeit, da bewegt sich halt eine Wassersäule so vor sich hin, also sehr, sehr durchlässig und gleichzeitig aber auch sehr bestimmt. Das Besondere an diesem Bewegungssystem ist, dass das von Jung und Alt gleichermaßen auszuführen ist. Natürlich, wenn man älter ist, sind die Zeiten, die man dafür dann hat, natürlich begrenzt, als wenn man jung anfängt. Die jungen Menschen allerdings habe ich gemerkt, nicht nur bei meinen eigenen Kindern, sondern über die Schule, in der ich das auch üben durfte, hinweg, interessieren natürlich sich mehr so für die Kampfsportarten, sagen wir mal so Judo oder Aikido oder eben auch Karate. Das sind natürlich dann dem Alters entsprechend Kampfkünste, die da mehr im Vordergrund stehen. Ist ja klar, kann man gleich direkt anwenden, raus im Park und den Gegner niedermachen, wenn man es denn möchte. Das ist mit Tai Chi Chuan schwieriger zu bekommen. Allerdings, natürlich nach jahrzehntelangem Üben, ist das Übungsziel nicht, jemanden halt direkt niederzumachen, obwohl das auch geht. Aber die Idee der Kampfkunst ist schon, dass man den Kampf erst gar nicht kämpft, bevor es schlimm wird. Also einlenkt, auch der Gegner einlenkt. Und wie das genau funktioniert, sind energetische Sachen. Die erklären wir vielleicht an späterer Stelle noch. Aber das ist sozusagen das Geheimnis vom Tai Chi Chuan. Du kannst also mit so langsamer Bewegung natürlich irgendwann Schnelligkeit entwickeln. Aber die wesentlichen Sachen ist in dem die, dass man erkennt, wo ist der Gegner in einer schwachen Position und kann das auch entsprechend einerseits nutzen, um ihm entgegenzutreten. Aber natürlich kann man auch vor allen Dingen das nutzen, um den Kampf gar nicht erst beginnen zu lassen, also eine Art Vermittlungsposition einzunehmen, die dann halt dazu führt, dass eben keine weitere Auseinandersetzung nötig ist. Manchmal geht das nicht, zugegebenermaßen, wenn jemand sehr aggressiv ist, muss man eben entscheiden, will man sich so einem Risiko aussetzen oder aber will man doch lieber die Hände in die Hand nehmen und flüchten. Das muss jeder mit sich selber ausmachen. Aber zurück zu dem normalen Weg, überhaupt Tai Chi zu lernen. Das sind ja meistens Menschen, die sich damit beschäftigen, die innere Unruhe haben, die eine gewisse Balance brauchen und die halt auf ruhige Art und Weise sich bewegen lernen wollen und dabei meditativ Bewegung suchen. Und dazu ist sowohl der Yang-Stil, also das ursprüngliche, also das nicht das ursprüngliche System, sondern eben das aus eben daraus entstandene System gut nutzbar, aber eben auch der Shen-Stil, nur dass es eben so ist, dass der Shen-Stil einfach eine energetische Komponente noch bereithält und einfach andere Möglichkeiten offen hält, wenn man das halt üben möchte. Weil das Tai Chi Chuan eine Verbindung mit dem Qigong hat, ist es ganz gut, sich natürlich mit den energetischen Sachen noch mal mehr zu beschäftigen. Qigong heißt ja Arbeit mit dem Qi oder mit der Energie. Das ist ja ein Konzept, was wir in der westlichen Medizin nicht so haben. Und in der westlichen Welt wird darüber auch gerne belächelt, gelächelt und wird auch entsprechend Unverständnis sichtbar. Allerdings in Asien ist das nun sehr verbreitete Ansicht und eigentlich die grundsätzliche Ansicht auch, wie unsere Welt aufgebaut ist. Und wenn wir nochmal an dieses Symbol, an das Tai Chi Symbol denken, schwarzer und weißer Tropfen in einem Kreis zusammen, bedeutet das wiederum philosophisch, dass immer alles in einem mehr oder weniger Verhältnis in sich ruhenden Prinzip verbunden ist. Also die Leere ist in der Fülle und die Fülle ist auch in der Leere. Natürlich ist die Leere in der Fülle weniger stark vertreten, aber sie wird. Die Leere wird zur Fülle und andersherum wird die Fülle auch zur Leere. Also sind immer beide Anteile in einem Ding vereint, eben eine Dualität. Und diese Dualität wird halt nicht nur im philosophischen gesehen, sondern vor allen Dingen auch im Bewegungs- und Kampfmodus. Wenn ich das so stark auf den Kampfsport- oder Kampfkunstaspekt ziehe, so macht das nur deutlich, dass es eben möglich ist, mit dieser Art Methode halt Kampfsituationen auch zu meistern. Denn diese Dualität lässt sich halt genauso gut im kämpferischen widerspiegeln. Und man sucht nicht wie beim Judo, ich weiß nicht, wer mal von euch Judo trainiert hat, da gibt es ja immer diesen Moment, dass man den Gegner aus dem Gleichgewicht bringt und dann halt den jeweiligen Wurf oder die jeweilige Aktion halt sozusagen ausführt. So ähnlich ist es beim Tai Chi auch. Du hast eben immer irgendwie ein Momentum, wo es eine Schwäche gibt und da gehst du mit deiner Stärke rein und entweder treibst du es weiter, aber du weißt schon, dass deine Stärke auch wieder in eine Schwäche mündet. Das heißt, es ist halt eigentlich ganz schlau, vorher aufzuhören. Nicht nach dem Motto, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören, sondern einfach aus diesem Wissen heraus, dass es einfach ein Gesetz ist der Natur, dass wenn es eine Fülle gibt, dass es dann auch wiederum eine Leere gibt und die wandelt sich immer auf dem Horizont. Wir können das natürlich auch gleich auf unseren heutigen gesellschaftlichen Rahmen schön übertragen, aber da sollte jeder vielleicht selber ein bisschen nachdenken, denn wir sind ja in einem Moment der Fülle. Und was der Fülle dann folgt, habe ich ja gerade erklärt. Im Wesentlichen kann man in Deutschland beide Arten problemlos erlernen. Du kannst ganz normal dich in verschiedenen Kursen einschreiben. Im Yang-Stil ist das gar keine große Sache. Du wirst hier Anregungen finden, dich gut zu fühlen und meditativ voranzuschreiten und so. Und auch im Shen-Stil gibt es die Möglichkeit, oder mit dem Shen-Stil gibt es die Möglichkeit, gut zu trainieren. Die größte Organisation, die es hier in Deutschland gibt, ist die WCTAG. Das ist eine Dachorganisation, die abgeleitet ist vom Großmeister Shen Xiaowang. Und nach der werden halt Prüfungen absolviert und Formen gelernt oder erst Formen gelernt, dann Prüfungen absolviert. Und dem kann man sich anschließen und das bedeutet aber auch, dass man eben Sachen lernt, die unabhängig von Bewegungen ablaufen. Also nicht nur, man kann nicht nur Handformen oder diese typischen Bewegungen, die man im Park sieht, lernen, sondern es gibt halt auch Waffenformen mit den unterschiedlichsten Dingen, also ein Säbel oder ein Stock oder ein Schwert. Man kann einen Ball nehmen als Tai Chi-Form. Also das ist so ein bisschen variabel und lässt letzten Endes auch diesen Gegenstand ein bisschen sekundär werden. Natürlich ist das schön und sieht ästhetisch aus, aber es geht eigentlich immer darum, den energetischen Außenpunkt nach außen zu verlagern. Also der Hauptpunkt unter Umständen der Auftrittsfläche nach außen bei einem Schwert ist meinetwegen die Spitze, aber es kann auch eine Schneide sein oder eben auch ein Stock, der als Waffe dient, wird entsprechend nach vorne hin mit Energie weiter versorgt und das erlernt man dann halt im Shen-Stil mehr als im Yang-Stil. Das ist eine recht große Möglichkeit, weiter an diesem Konzept zu arbeiten. Das gleiche gilt halt auch für Partnerübungen. Die hat man auch wiederum im Yang-Stil nicht ganz so stark vertreten, im Shen-Stil allerdings schon. Es gibt schiebende Hände, das Konzept der Partnerübung mit Schritten, ohne Schritten, einfach im Stand. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Der eine Grund, wieso man das sich mit beschäftigen sollte, ist, dass wir mit unserem allgemeinen Leben meistens so eingepackt sind, dass wir Zeit für andere Sachen, die entspannend sind und gleichzeitig uns gesundheitlich fördern, immer so ein bisschen im Hintertreffen sind. Das ging mir auch so. Und es ist halt eine gute Sache, sich einfach mit Dingen zu beschäftigen, die fernab sind von unserer Kultur. Und ich empfinde das als ein sehr großes Privileg, sich mit so einer Kultur auseinandersetzen zu dürfen und so ein Geschenk zu bekommen, denn das ist ja über die Jahrhunderte hinweg wirklich immer nur eine Familientradition gewesen. Und der heutige Hauptvertreter, der Shen Xiaowang, hat eben bestimmt, dass das entsprechend seiner Vorstellung mehr Menschen geben darf, auch außerhalb von seiner Familie, denen das zuteil werden darf und soll, damit es überlebt. In Zeiten der Kulturrevolution wurde ja jegliches traditionelles Üben, das kennen auch andere Kampfkunst- und Kampfsporttraditionen, das wurde verboten. Vertreter dieser Meister- und Ausbildungsebenen wurden verschleppt, umgebracht, gefoltert. Und das Training fand halt sehr versteckt in Kellern statt und so. Und ich glaube, aus diesem Grund auch des Erlebens sind die heutigen Vertreter der höheren Grade halt dazu übergegangen, das System weiter zu öffnen und lieber Menschen aus dem Ausland damit zu unterrichten, damit es einfach eine Chance hat zu überleben. Heutzutage sind ja die Traditionen in China wieder ein bisschen mehr im Kommen, allerdings unter merkwürdigen Vorzeichen, unter Umständen. Also ist es nicht immer alles grün, was glänzt oder was grün aussieht. Aber das ist ja wie bei uns, das ist nicht anders. Nochmal zurück zu dem Anfangsgedanken. Also deswegen, es lohnt sich, sich mit dieser Art von Bewegungsrichtung auseinanderzusetzen, weil man eben einfach im Normalfall irgendwann unter Rückenschmerzen leidet oder Schulterschmerzen und so. Und dann ist unser westliches Herangehen ja immer, wir gehen in die Fitnessbude oder wir gehen zur Rückenschule oder wir gehen zum Kiesertraining. Der bekannteste Spruch daraus lautet, ein starker Rücken kennt keinen Schmerz. Das ist ein System, was wir verinnerlicht haben, wo wir voll auf Muskelkraft setzen. Das kann gut sein, wenn man bis zu Mitte 30 ist, weil in diesem Bereich sind die Muskeln noch in der Lage, sich aufzubauen. Ab Mitte 30 bauen sich unsere Muskeln ab. Das ist tatsächlich richtig Schulmedizin. Und das heißt allerdings, wenn ich Mitte 40 bin, muss ich einen bestimmten Aufwand betreiben, um den Muskeltonus zu erhalten. Bin ich mit Mitte 50 noch dabei, muss ich das immer mit mehr Zeit einrechnen, weil der Körper immer mehr Muskelmasse abbaut. Mit Mitte 70 muss ich da immer noch mitrechnen und habe noch mehr in Auftrag oder in Angriff zu nehmen. Also unser System auf Muskelkraft zu setzen, ist halt eine Endlichkeit. Das ist anders in diesen asiatischen Richtungen, sowohl beim Qigong, beim Tai Chi und beim Yoga letzten Endes auch. Ihr stärkt also eine energetische Komponente in euch und die wird nach diesem Konzept, nach Alter und vor allen Dingen auch nach ja, Übungsintensität stärker und stärker und die wird auch nicht wieder gänzlich euch verlassen, wenn ihr eine Weile lang nicht übt. Also dieses energetische Konzept und Korsett, das wird euch nicht weiter mehr abgenommen. So, ne? Das ist eben kein Muskel, der sich zurückbildet, sondern es bleibt eigentlich erstmal eine Weile lang bestehen. Natürlich mit Abstrichen, aber im Wesentlichen, wenn ihr einen guten Stand euch erarbeitet habt, bleibt er erstmal eine Runde. Und das ist eben anders als unser Konzept mit den Muskeln. Also die Muskeln nehmen immer weiter ab im Alter und das Energetische nimmt eigentlich im Alter nicht ab, sondern eben zu. Je nach Trainingsumfang, den ihr halt habt, allerdings muss nicht jeder jeden Tag eine Stunde lang trainieren. Das ist ja eigentlich auch für das Zeitliche immer ein bisschen schwierig. Also je nachdem, wie viel Zeit jeder zur Verfügung hat, manchmal reicht einmal die Woche, zweimal die Woche. Also es gibt Möglichkeiten, es anzupassen. Und mir war im Rahmen der gesundheitlichen Dinge, die wir brauchen im Alter gerade, natürlich wichtig zu sagen, es gibt Konzepte, die uns aus der Misere helfen, zum einen. Zum anderen ist das Beschäftige mit alten philosophischen Denkkonzepten eine sehr gute und sehr umfängliche Art und Weise, sich zu beschäftigen, gerade wenn wir heute unsere allgeschätzten Medienlandschaften ansehen, wo wir eigentlich wenig Wissenswertes herausziehen können, sondern immer nur Reißerisches und zweifelhaft Wahres entdecken, so sehen wir doch in den alten philosophischen Schriften ganz anderer Kulturräume viel mehr Wahres verbreitet. Und es lohnt sich, glaube ich, da einfach nochmal hinzusehen. Ja, so komme ich heute schon zum Ende. Ich hoffe, es hat sich für euch eine weitere Welt erschlossen. Und falls ihr Fragen habt oder Anregungen, schreibt es einfach als Mail oder als Nachricht einfach auch gerne in den Instagram-Kanal, den wir mittlerweile angelegt haben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Dies war der Podcast Heilpflanzenkunde. Wissenswertes über Kräuter und Gesundheit. Weitere Angebote und Informationen findet ihr in den Shownotes und unter www.pflanzenpraxis.com. Wenn du Fragen an Jens hast, schreib gerne eine E-Mail an kleinekräuterkunde@yahoo.com. Danke fürs Zuhören und empfiehl diesen Podcast gerne weiter.